Es ist Freitag, der 7. Oktober. Und gestern war Donnerstag, der 6. Oktober. Und das bedeutet, Apokalypse und Filterkaffee war live auf der Bühne in Köln im E-Werk. Und die erste Hälfte, das hören Sie nicht, war schon so lustig, so fantastisch, so ekstatisch, dass es ein bisschen rübergeschwappt ist in die zweite Hälfte, die Sie jetzt hören. Und wenn die Stimmung ein bisschen ekstatisch ist, ein bisschen ausgelassen, ein bisschen giggelig, ein bisschen sehr, sehr lustig, dann sehen Sie uns das bitte nach, dass das vielleicht nicht so ganz hundertprozentig in Ihre Morgenstimmung passt. Aber nehmen Sie es einfach als ganz, ganz späten Ausläufer eines sehr, sehr lustigen Abends, dessen zweite Hälfte Sie jetzt hören. Viel Spaß!
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette mit einer nicht ganz so regulären Folge. Aber auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich habe hier bei mir auf der Bühne neben meinem Freund Andreas Loffi-Loff zwei hervorragende Gäste. Man könnte auch sagen, really? 40 Männer auf der Bühne? Der abonniert die Scheiße. Kann man natürlich auch sagen, es sind zwei absolute Leistungsträger in ihrer Branche. Es sind der Sänger und Texter der Band Revolverheld, Johannes Strate, und der großartige Tommy Schmidt, meine Damen und Herren. Bevor wir so richtig einstarten, eine Meldung, die auch mein Freund Andreas Loff begeistern dürfte. Es ist so, dass Joe Biden eine Generalamnestie ausgesprochen hat, und zwar für die Menschen, die derzeit wegen kleineren Marihuana-Besitzes im Knast sitzen.
Toll.
Loffi, das ist doch für dich sehr, sehr gut. Stellen Sie sich Markus Söder vor, wie er in Bayern einen Baum umarmt. Geben Sie ihm einfach lange Haare und den Look vom sehr, sehr späten Alex Christensen. Aber sehen Sie Andreas Loff, wie er in seinem Garten die Plantage umarmt. Er sagt, es sei gegen die Schmerzen. Und wenn man ihn sich genauer anguckt, muss man sagen, das könnte stimmen.
Ja.
Die Schlagzeile des Tages.
Informeller Gipfel in St. Petersburg. Putin lädt Staatschefs zum 70. Geburtstag ein. Heute hat Wladimir Putin 70. Geburtstag.
Happy Birthday to...
Hör's auf!
Jetzt ist schön, dass wenigstens keiner klappt.
Wir sind hier nicht im Fernsehgarten. Wir applaudieren hier nicht jedem.
Oh. Ne? Das ist lustig, wenn dann auf diesem Riesentisch so eine kleine Pumuckl-Torte dann raussteht. Das
stelle ich mir gut vor.
Ich stelle mir das.
Und dann auch mit so Kerzen, die immer wieder angehen. Also, ich mach nochmal.
Ich zitiere kurz die Meldung: Russlands Präsident Putin hat Geburtstag und will sich im prunkvollen Konstantinpalast von Staatsgästen feiern lassen. Wer da kommen soll, will der Kreml noch nicht verraten. Das berichtet der Spiegel. Das ist aber geil, weil du hörst jetzt schon so ein bisschen was ist durchgesickert, weil wir gehen jetzt mal davon aus, also jetzt wahrscheinlich, also sagen wir mal so,
ja.
Ich bin schon da.
Glauben Sie, rat mal, wer aus der Torte springt. Ja. Aber das ist wirklich gut. Weil,
ich muss noch ein zweites Loch in Nord Stream 3 reinbohren.
Bloody. Meinst du, Schröder ist für Putin sowas wie diese Sprengstoff-Delfine, der demnächst, Wladimir, was soll ich mit dem scheiß Gürtel? Ich soll doch nicht selber darunter. Aber ist doch so lustig, ne, wenn man sagt, irgendwie, weil die Linkspartei immer sagt, mach Nord Stream 2 auf, und dann heißt es, ja, haben wir doch gemacht, und das ist auch wieder nicht gut. Ne? Also, wie du es machst, machst du es verkehrt. Ne? Das ist wirklich, also, ich zitiere kurz, Putin dürfte damit einmal mehr demonstrieren wollen, dass er trotz seines Angriffskrieges gegen die Ukraine international nicht isoliert ist. Zur GUS, einer Nachfolgeorganisation der vor gut 30 Jahren zerfallenen Sowjetunion, gehören auch die autoritär regierten zentralasiatischen Staaten Kasachstan, Usbekistan und Tadschikistan. Und die kommen dann halt eben auch alle dann so. Belarus, ja. Ne? Toll, also so eine richtige...
Klingt nach einer super Gruppe für so eine EM-Quali oder sowas.
Ja, stimmt. stimmt, das ist genau exakt. In der Gruppe sind wir schon mehrfach gescheitert. Aber das, weil du es gerade das ist natürlich auch so eine geile Party. Die stellt man sich dann so vor. Du hast dann so einen Fake-Italiener. Und dann sitzt dann Putin da und dann läuft irgendwie so aus so einer MIDI-Box, läuft so eine ganze, oder so eine Lautsprecherbox, so eine ganz miese Version von Stevie Wonders Happy Birthday. Und hier Kadyrov, der tschetschenische Bluthund, setzt ihm dann noch so eine Pappkrone auf von so einem, Burger King-Imitat.
Auch so Tröten im Mund, dieses Super. Und alle so, wie läuft's? Bombe.
Ja. Ja, wer kommt denn da? Also,
ja, da kommen natürlich nur so Günstlinge. Oder wie ein schöner Satz, da sagte Mike Mäuser von RTL aktuell Superpoint, er sagte, was schenkt man einem, der schon alles hat, außer der Ukraine?
Blitzsauberer Gag.
Und nach allem, was man so beurteilen kann, haben die auch bis. Also, sie haben jetzt nicht vor, sich selber als Geschenk zu präsentieren.
Kommt Berlusconi? Jetzt? Jetzt ist er eigentlich wieder so halb in Verantwortung.
Komplette Linkspartei ist unterwegs.
So, ne? Und so als Goodiebag am Ende kriegt die dann eine Atombombe.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja. Es wird halt einfach seit Monaten immer wieder auch das reelle Szenario eines Atomkrieges diskutiert. Und wie gesagt, wenn du in der Sendung Markus Lanz sagst, ich habe Angst vor dem Atomkrieg, was sagt Lanz, Tommy?
Das ist Putin-Sprech, sagt er dann.
Putin ist jetzt auf Putins Narrativ reingefallen. Ja.
Kreml-Narrativ.
Kreml-Narrativ. Ja. So, jetzt muss man da sagen, am Atomkrieg ist natürlich grundsätzlich erstmal nicht viel Gutes dran. Andererseits muss man sagen, wenn ich an die Gasrechnung nächstes Jahr denke, die hast du dann auf jeden Fall schon mal nicht mehr. Ne? Und gibt es da eigentlich auch eine Impfung dafür? Jodsalz, also alles muss man aufpassen.
Unterm Radar.
Bundesnetzagentur ist unzufrieden mit dem Gasverbrauch. Ja, geht doch noch mehr. Wenn das nicht reicht.
Wie unzufrieden? Was bedeutet das?
Ja, weißt du, also die NTV berichtet, wenig. Die Appelle, ja, man hat ja erstmal, wenn man das hört, unzufrieden mit, ich mach doch schon alles, was ich kann. So, die Appelle der Bundesregierung zum Sparen von Gas greifen offenbar bei vielen Verbrauchern noch nicht. Der Gasverbrauch ist auch letzte Woche zu stark angestiegen, sagte der Präsident der Bundesnetzagentur. Nach den Zahlen der Aufsichtsbehörde lag der Gasverbrauch der privaten Haushalte und kleineren Gewerbekunden in der 39. Kalenderwoche über dem durchschnittlichen Verbrauchsniveau der Jahre 2018 bis 2021. Also das ist ja schon interessant. Also du hast jetzt wirklich die ganze Zeit die Ansage, vielleicht mal duschen auch mal. Ja, aber das dann irgendwie, also das ganze Land wird dann so zum, entdeckt den inneren Kubicki und sagt in dem Moment, wo es so heißt, ja, wir müssen jetzt also mal ein bisschen gucken, heißt es, jetzt erst recht. Und jetzt,
hast du schon geheizt? Hast du dich schon getraut?
Bei uns zu Hause ist das so, die Heizung ist gar nicht so aufgedreht, aber bei Niki, liebe Grüße an dieser Stelle, ich muss der Stromverbrauch absurd hoch sein, weil die ja immer einen Föhn mit ins Bett nimmt. Also positiv, nicht mit in eine Badewanne, da muss man sagen.
Die nimmt einen Föhn mit ins Bett?
Föhn mit ins Bett.
Achso.
Für heiße Stunden. Nein, sie hat...
Eine ganz spezielle Geschichte.
Ja, weil sie halt einfach so friert. Die
ich habe mich auch noch nicht getraut zu heizen. Ich stand so davor und hatte wirklich gedacht, wenn ich jetzt auf 1 drehe, dann taucht so Wilfried Kretschmann mit seinem Waschlappen hinter mir auf.
bis Dezember muss mein noch
Wasser da mit der Heizung. Ja.
Aber das muss ja bei vielen genau den gegenteiligen Effekt gehabt haben. Ja. Wir wissen ja, Trotz ist eine starke Kraft in der Gesellschaft. Und dass die Leute in dem Moment, wo Habeck sagt, machen wir weniger.
Nein.
Alter. So, dass er dann in dem Moment...
So scheiße, wenn wir so viel verbrauchen. Also,
scheiße.
Politik, also die Energiepolitik muss... Das ist irgendwie Gommemot und Sass und Cringe alles.
Aber du hast ihn gerade schon angesprochen. Aber
das ist auch so ein bisschen Heinz Strunk jetzt, ne?
Ja, ich habe es auch noch wirklich noch dran arbeiten, ehrlich gesagt.
Ja, aber der eben angesprochene Habeck, ja, die FAZ schreibt, Habeck beklagt Mondpreise für Gas aus befreundeten Ländern. Er hat einigen Lieferstaaten von Erdgas überhöhte Preise vorgeworfen. Zitat, einige Länder, auch Befreundete, erzielen teils Mondpreise. Das bringt natürlich Probleme mit sich, über die wir sprechen müssen. Er nannte auch in dem Zusammenhang die USA. Die USA haben sich an uns gewandt, als die Ölpreise hochgeschossen sind. Daraufhin wurden auch in Europa die nationalen Ölreserven angezapft. Ich denke, eine solche Solidarität wäre auch zur Dämpfung der Gaspreise gut. Das sagte Habeck mit Blick auf die Regierung in Washington. Also wirklich so ein bisschen, was soll das? Womit habe ich das verdient? Das ist so blöde, das ist mich so angrient.
Der redet wirklich immer so... Ist jetzt ein ganz komisches Bild, vielleicht irgendwie völlig falsch, aber Habeck erinnert mich immer an so jemanden, der sich in so einem Actionfilm so ein bisschen zu früh aus dem Krankenhaus entlässt. Der so die mich und die Elektroden so abzieht, so ich muss zu meiner Tochter, also die ist entführt worden, so lass mich durch, so, weil der immer so
zerzaust. Aber das ist ein super Bild.
In so einem C&A-Anzug, so hier. Reicht, okay, Krawatte so locker gebunden. So.
Annalena,
wo bist du?
Auf der Kranken. Putin, das Arschloch. Ein Einarmiger war es. Ein Einarmiger. So, meinst du, er hat sich auch auf der Krankenhaustoilette noch so rasiert und so und dann so fertig? Hat er vielleicht sogar noch so einen Arzt überwältigt, den dann so auf die Krankenhaustoilette so und den Arzt, den er überwältigt hat, sagt: Nein, lassen Sie mich. Also, nein, ich wollte doch nur. Ich wollte nur gucken, ob alles
oder,
schnell.
Oder es hätte dann so Brokeback Mountain Vibes plötzlich.
Auch gut.
Ah, okay. Also,
ja? Ja, klar. Die Zeltszene.
Komischer Turnout, aber warum nicht, ne?
Ja. Also, irgendwie gefällt mir das. Also auch also, im Schwitzkasten.
Ja, also komm. Ja? Also, jetzt. Ich dachte, du wolltest nur mal gucken, ob ich Arthrose im Knie habe. Aber jetzt, wo das war. Eigentlich eine schöne.
Also jetzt kein Zungenkuss, das wäre ja ganz gefährlich. Aber dann nicht, heißt, so gut.
Aber dann,
nicht so gut.
Aber das ist ja auch so eine zarte Cowboy-Romanze, Harbeck Mountain. Ne? Fantastisch. Toll.
Die unbequeme Meinung.
Die Berliner Zeitung schreibt: Belarus. Das ist wirklich meine absolute Lieblingsmeldung. So einfach kann es gehen, meine Damen und Herren. Halten Sie sich fest, weil Sie sich ja die ganze Zeit beschweren, dass jetzt so ein Brötchen plötzlich 8,20 Euro kostet. Sie sind offensichtlich zu viel. Es geht auch anders. Belarus. Alexander Lukaschenko verbietet Inflation. Bitte. Bitte. Bitte.
Geht doch.
Es geht doch. Es kann so einfach. Die Preise seien derzeit exorbitant hoch, sagt der Präsident Alexander Lukaschenko. Er schiebt der Inflation nun einen Riegel vor. In Belarus ist die Inflation auf 17,9% gestiegen. Ja, und
ein verdammtes Genie.
Ja, und Lukaschenko sagt: Ab dem 6. Oktober sind alle Preiserhöhungen untersagt, verboten. Von heute an, nicht morgen, ab heute. Und da stelle ich mir doch die Frage, Lindner und Co. Da muss man doch, ja nicht hier, gasfreies Bremse, gasfreies Deckel, Umlage, ja, alles muss weg, scheiße, verboten. Ihr Ficker, jetzt ist Ruhe hier. Ich. Jetzt Ruhe. Ich bin der Wirtschaftsminister.
Jetzt ist WM.
Das ist Sparta. Aber das ist eine Folge, jetzt ist WM.
Jetzt ist doch WM.
Jetzt ist WM, jetzt ist Schluss hier. Aber das ist doch auch eine Möglichkeit. Und dann verbietet man einfach, was ich im Zusammenhang, also die Inflation, die hat natürlich also mittlerweile deutlich mehr Prozent als die FDP. Da schielen die neidisch drauf, muss man wirklich sagen, 10%. Das ist schon, ich habe jetzt eine Meldung gelesen, dass jetzt ein Gastronom, ich glaube, es war in Österreich, gut, da ist die Verrücktheit natürlich irgendwie, die kommt mit der Geburtsurkunde, aber trotzdem, ich sag's jetzt mal, da war es so, da hat ein Wirt auf die Inflation reagiert und er hat gesagt, dass das Wiener Schnitzel ab sofort 144 Euro kostet. So.
Und läuft's bei ihm?
Ich glaube, Franck Ribéry ist noch am selben Tag hingefahren. Aber 144 Euro. Ich bin mir natürlich super sicher, dass also direkt die ganzen Deppen von Dubai sofort noch einen Abstecher über Österreich machen, um sie in dem Kultlokal das Schnitzel zu holen.
Super intelligent, ja.
144 Euro, top. Warum? Aber klar, wenn du es natürlich konsequent durchziehst, wenn alles einfach, wenn die Energie zehnfache ist, dann sagst du, ja gut, dann kostet das Schnitzel halt nicht mehr 40. Hätte man eigentlich mit dem Wiesenhändel machen sollen, oder? Wiesenhändel direkt 250 Euro.
Warst du nicht auf der Wiesen? Warst du auf der Wiesen?
Nee, Gott, ich hasse das.
Ich auch nicht, ich war nicht da. Warst du da?
Nein, ich habe ja gesagt, ich hatte panische Angst, versehentlich was mit Verena Kehrt anzufangen.
Ja. Man kennt das.
Ich bin ja auch nur 1,63 Meter groß und versehentlich schnappt sie dann plötzlich, statt nach Mark Terenzi, greift sie mich.
Ja, und keine Maskenpflicht, obwohl überall die Effenbergs rumlaufen.
Ja, so.
Und die Claudia so, wirst du direkt wieder abgeschleckt.
Ja. Das ist ja übrigens meine absolute, also ich finde das ja übrigens, also hat jetzt nicht direkt was mit Inflation zu tun, muss ich dazu sagen, aber dieses, dass es einen gewissen Punkt im Leben von Prominenten gibt, also diesen Hepatitis B-Promis, dass man sich grundsätzlich nur noch in dem eigenen Pool die Partner suchen darf. Also gerade so Mark Terenzi, gerade noch total verliebt in Jenny Elvers, also total in love. Jetzt auf einmal mit Verena Kehrt im Käferzelt. Ja, es ist Liebe. Das ist ja schon, wirklich toll. Und meine absolute Lieblingsszene war damals in der absoluten Kultserie Sarah und Mark in Love.
Ja,
ein Wahnsinn.
Und stimmt, die haben geheiratet, ne? Am Ende live.
Ja,
live im Fernsehen.
Live im Fernsehen.
War ähnlich beliebt die Einladung wie die zum Geburtstag für Putin wahrscheinlich. Wollte keiner hin.
Aber die Gästeliste war bei Putin deutlich seriöser, muss man dazu sagen. Das muss man der Fairness halber sagen. Und in Staffel 2 war ja das Narrativ, meine Damen und Herren, ein ganz beliebter Begriff, neben Instrumentenkasten und Brennglas, ja. Kommt alles wieder, keine Sorge.
Brennglas, stimmt.
Kommt alles wieder, das Brennglas. Corona ist ein Brennglas, meine Damen und Herren. Meine Lieblingsgeschichte war in der Staffel 2 von Sarah und Mark in Love, als die ganze Geschichte war, also Mark will zurück in die USA, da komme ich her. Und dann standen die beiden.
Das ist nicht sein echter Akzent, oder?
Nein,
das
nein.
Ist, wenn die Kamera aus ist, das war wieder ein schlimmer Tag heute. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr auf die ganzen Kinder hier.
Er heißt ja eigentlich auch Mark Terenzki und kommt aus Chorweiler.
Kommt
aus
Marek. Marek Terenzki.
Mark Terenzki
aus Recklinghausen.
Aus Recklinghausen Süd. Ich kenne nur den kleinen Terenzki, der hat mir wieder mal ein neues Schwimmen beigebracht. Der ist schon mal abgeschoffen. Konntest du noch hinlassen, wo das 30 Zentimeter tief war, du Trottel. Naja, was soll's. Nein, und dann standen die beiden. Es hat jetzt wirklich gerade nicht viel mit Inflation zu tun, das gebe ich zu. Wobei ich mir relativ sicher bin, dass Mark Terenzky auch auf die Preise gucken muss. Auf jeden Fall standen die beiden am Ende der zweiten Staffel, Sarah und Mark in Love, standen auf dem Dach des Empire State Building und dann sagte Sarah Connor den denkwürdigen Satz, sie nahm ihn so bei den Händen. Das sah aus,
sie hat ihn hochgehoben zum Kuss. Komm, Mark, komm.
Ja.
Das
sah so ein bisschen aus wie Mutter-Kind-Kur mit den beiden.
Setz dich mal hier aufs Geländer, hat sie gesagt.
Und dann sagte,
ich gebe dir jetzt mal ein Küsschen.
Und dann sagte sie zu ihm, Mark, ich weiß, du kommst aus Manhattan, du möchtest zurück nach New York City, aber unser Lebensmittelpunkt ist jetzt Wildeshausen.
Ja.
Ey, dass er in dem Moment nicht versucht hat, kannst du mir kurz Räuberleiter machen? Ich würde einmal gerne, bupp. Das
Wildeshausen.
Ja.
Sie ist aus Delmenhorst.
Sie oder? Ist, das ist immer Delmenhorst.
Ja.
Hinter Hochding liegt ein Graben.
Sven Regner.
Der ist weder breit noch tief. Und dann kommt gleich Getränke Hoffmann. Sag Bescheid, wenn du mich liebst.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine Anzeige, was die Bildschirmzeit angeht, starre, dann starre ich entsetzt so lange darauf, dass die Bildschirmzeit noch länger wird. Was nutze ich denn eigentlich? Also bei mir so in erster Linie sind es dann doch wirklich Nachrichtenseiten. Ich daddel gar nicht auf dem Handy, aber ich bin natürlich dann auch recht viel zum Beispiel auf den Musikseiten, aber meistens informiere ich mich oder ich werde informiert und bin sehr viel in den Messenger-Diensten, wo mir dann Freunde und Bekannte schreiben, was ich alles wieder verpasst habe, was ich alles noch machen muss und was ich alles wieder nicht auf die Reihe gekriegt habe. Und da kommt Clark ins Spiel, denn Clark organisiert mein Leben ein kleines bisschen besser. Mit Clark hast du nämlich alle deine Versicherungen im Blick und musst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob dein Schaden übernommen wird oder an wen du dich wenden kannst. Und hätte ich mal Clark benutzt, dann hätte ich nicht vor 2 Wochen Flatterband an meinem Auto gehabt. Mehr sage ich dazu nicht. Mit deiner Unterschrift bei der Anmeldung wird Clark dein neuer Versicherungsmakler. So können sie deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften vertreten und dir einen digitalen Service mit allen Vorteilen anbieten. Das Maklermandat greift für alle deine Versicherungen, die du in der Clark-App angibst und hochlädst. Du kannst natürlich jederzeit und kostenfrei deine Vollmacht zum Maklermandat widerrufen. Vergiss also das mühselige Suche nach deinen Policen und manage deine Versicherung digital on the go 24/7. Ach Gott, ja, das wäre so schön. Das muss man machen. Das ist fantastisch. Das könnte mein Leben so deutlich erleichtern. Hol dir ein Upgrade mit Clark. Also Clark spendiert allen HörerInnen einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen. Clark.de. Bei der Registrierung den Gutscheincode Filterkaffee54, alles groß geschrieben. Ja, Filterkaffee 54, ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, dann sichert ihr euch einen 15 Euro Shopping-Gutschein für Brands wie Adidas, Amazon, DAZN und bei 2 Versicherungen, da sind es sogar ganze 30 Euro. Also probiert die Clark-App doch selbst einmal aus. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge.
Die gute Tat des Tages.
Ja, der NDR berichtet und nicht nur der, Annie Ernaux erhält Literaturnobelpreis 2022. Meine erste entsetzte Frage, warum nicht Precht?
Aber seine auch. Seine
entsetzte Frage auch.
Ja. Ich sitze hier die ganze Zeit in meiner Kemenate, Markus und meiner Olivetti und
schreibe. Wieder mal, wieder ein gutes Beispiel, die Medien haben mich gefickt. So, ja. Ja, ist ja so. Ja. Wo erwische ich dich gerade, Richard? Interessiert dich doch ein Dreck? Du Arschloch, du Schlampe, Drecksau. Ich hoffe, es geht dir schlecht. Nein, Annie Ernaux erhält den Literaturnobelpreis. Das berichtet der NDR. Annie Ernaux wird die Nobelpreismedaille am 12. Dezember in Stockholm verliehen. Wie das Nobelpreiskomitee mitteilte, haben sie die 82-jährige Autorin telefonisch noch nicht erreichen können. Das ist auch geil.
Also ich meine, wissen Sie denn, dass sie noch lebt?
Bitte was?
Ich meine, Sie haben sie ja noch nicht erreicht. Lebt die denn noch? Das wissen Sie doch.
Ja, ja, der geht es soweit irgendwie ganz gut, soweit ich weiß. Also, aber es ist natürlich auch geil.
Ja, gut.
Ich meine, Bob Dylan hat den ja irgendwie vor 2 Jahren oder so bekommen, glaube ich, und ist einfach auch nicht hingegangen.
Aber den noch nicht angenommen, erst, aber dann doch schon, oder?
Ja, irgendwie, oder was weiß ich, oder hat vielleicht irgendjemand geschickt oder so.
Aber das passt ihm irgendwie nicht, ja.
Ja, irgendwie hat nicht gepasst.
Aber 82 ist sie?
82. Annie Ernaux, tolle Autorin, hat auch sehr viel geschrieben über die problematischen Verhältnisse, in denen sie auch aufgewachsen ist, auch sehr viel über Gesellschaft geschrieben. Und die daran sich anknüpfende Frage, braucht man eigentlich zum Erschaffen großer Kunst, Klammer auf, größerer Literatur, Fragezeichen, braucht man eine problembehaftete Vita? Will sagen, aus dem Leiden heraus kann man nur Großes erschaffen, oder?
Und das fragst du jetzt uns beide.
Ja, ich dachte, kann ja sein. Also ich meine, ne, Castrop Rauxel, Detmold, Bremen. Das ist ja auch eine Delmenhorst, ne?
Also ich bin Arztsohn aus Detmold und habe noch keinen Literaturpreis, deswegen. Ja.
Lehrersohn aus Bremen, das ist mir irgendwie schwierig.
Ja. Naja gut, aber
nee, aber wahrscheinlich hast du recht, ja, oder?
Ich weiß es nicht. Also ich stelle mir wirklich ernsthaft die Frage, ob es ein gewisses Quäntchen oder ob es einen Grundstock an Unzufriedenheit, an Leid, an Demütigungserfahrungen, ob es dessen bedarf, um etwas Großes zu erschaffen. Robbie Williams wird ja immer nachgesagt, seitdem er privat glücklich ist, das muss man zwar von Monat zu Monat immer nochmal neu überprüfen bei ihm, aber seitdem er privat glücklich ist, erschafft er nichts von Relevanz mehr.
Also war echt schon lange glücklich, ne?
Ja. Er ist schon wirklich sehr lange glücklich. Ja, aber wirklich, also die ernsthafte Frage, also braucht es das?
Ne, ich glaube, es braucht es natürlich nicht, also im Rap, im Hip-Hop ist es wahrscheinlich sehr hilfreich, auf jeden Fall, aber generell braucht es das, glaube ich, nicht. Wobei man natürlich schon manchmal Sachen erschafft, wenn es einem scheiße geht, die dann ein bisschen von Belang sind.
Ja, weil man dann, die implizite Unterstellung ist ja auch immer, dass einem das Leiden mehr Tiefe verleiht.
Also wahrscheinlich hast du recht. Also es ist bei Musik vor allem, glaube ich, so. Also du musst schon ein gewisses Leben, glaube ich, angehäuft haben und was erlebt haben, um was schreiben zu können. Aber ich wehre mich auch immer dagegen, wenn dann sowas wie so Depression oder mentale Krankheiten irgendwie so romantisiert werden. Oh, ja. Dann sitzt du da verwegen. Nee, wenn du eine richtige Depression hast, dann kannst du auch den Laptop nicht mehr aufklappen.
Ja, dann also, dann geht damit, also nach allem, was ich gelesen habe darüber, geht ja auch eine massive Antriebslosigkeit damit
ein. Total. Ich habe Pete Doherty mal im Studio getroffen zu seinen dunkelsten Zeiten und der war nicht mehr in der Lage, was zu kreieren.
Ja. Ja. Pete Doherty, ist interessant, dass du es angesprochen hast. Er hat ja vor 2 oder 3 Wochen ein sehr interessantes Interview dem Spiegel gegeben. Ich glaube, Alexander Osang hat ihn, oder Philipp Oehmke, ich glaube, der war sehr scheißegal. So, auf jeden Fall.
Anja Rützel.
Nee, die war es nicht. Die muss ich immer noch erholen von der RTL-Passion. Die ist seitdem also immer noch katatonischen Zustand. Sie ist aber bis zur nächsten Passion wieder fit gespritzt. Wobei, die stand doch in der Schlange bei der Queen-Beerdigung auch, Anja Rützel.
Wirklich?
Neben David Beckham. David Beckham stand ja irgendwie auch 8 Stunden lang auch in der Schlange, um die tote Queen zu sehen. David Beckham ist derselbe Mann, der 180 Millionen für Katar als Botschafter bekommen hat. Ja. Er macht also durchaus einen Unterschied, welche Toten er da gerade. Aber
ein anderes Wir sind gerade bei 265 Toten pro Spiel übrigens. Habe ich jetzt gelesen.
Ach, guck mal. Siehst du?
Tendenz steigend, ja.
Oder um es mit den Worten von Uli Hoeneß zu sagen, 6.000 tote Arbeiter, aber doch in 10 Jahren.
Ach so.
So, bitte.
Ja, dann gut.
Das muss man alles einordnen.
Das müssen auch Sie mal anerkennen. Bitte. Ja?
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Ja, der Friedensnobelpreis wird heute um 11 Uhr verliehen. Jetzt aber Precht. Jetzt aber Precht. Also wenn Markus. Das auch nicht, dann ist er wirklich... Also jetzt haben sie mich weggefickt. Wälzer, du Arschloch. Es ist, glaube ich, wirklich ein Problem, wenn man sich in der Öffentlichkeit zusammen mit Harald Welzer bewegt. Dann liegst du eigentlich medial immer schon 0-3 hinten. Der Mann ist ja quasi ein Mensch gewordener BMW Z4 mit Sylt-Aufkleber.
Und immer gut gebräunt auch, ne?
Sehr gut
immer gebräunt. Immer aber so Ergoline 500 Sunpoint, so, ne? Nicht jetzt irgendwie kein Südbalkon.
Nee.
Warst du im Solarium? Nee, das geht bei mir immer ganz schnell, sagen Leute.
Ich finde, Harald Welzer sieht immer so ein bisschen aus wie so ein Bösewicht aus so ZDF-Serien in den 80ern, so Rivalen der Rennbahn, der so einem Pferd das Bein bricht. So einer ist das. Mutmaßlich.
Wer macht denn sowas?
Mutmaßlich. Aber wer kriegt denn jetzt den Friedensnobelpreis? Elon Musk?
Harald Glöckler vielleicht, ich weiß nicht.
Wer ist denn in der engeren Auswahl?
Ich weiß gar nicht, die haben ja immer so eine Liste von 200 Leuten. Wahrscheinlich hat Trump sich selber auch wieder draufsetzen. Ja. I would totally do it.
Okay. You're fired. Ja, aber wer ist denn in der engeren Auswahl? Jetzt mal ehrlich.
Jetzt sag doch mal, Loffi, wer ist denn in der Auswahl?
Keine Ahnung. Friedensnobelpreis. Wer soll ich denn das wissen? Was habe ich denn mit Frieden zu tun?
Also, ich rufe das Komitee an. Ich bin gerade in Moskau.
Ihr habt Zeit.
Wart mal ab mit der Verleihung. Ich bin hier gerade im Vorzimmer. halbe Stunde gib mir noch. Wollen wir mal gucken. Ich rufe dir mal was rüber über den Tisch. Mal schauen, vielleicht klappt's ja. Elon Musk finde ich übrigens eine wahnsinnig faszinierende, also ich glaube, jeder findet, dass Elon Musk eine wahnsinnig faszinierende Figur ist. Mhm. Der hat ja zuletzt tatsächlich sich auch nochmal eingebracht, hat ja so einen Vier-Punkte-Plan vorgeschlagen, wie das vielleicht doch noch zum Frieden führen könnte. Also unter anderem, dass es in den besetzten Gebieten wieder, also von der UN überwachte Referenden geben soll. Ich weiß also jetzt nicht, ob das bedeutet, ob die Schergen Putins dann noch mit Kalaschnikow stehen dürfen oder nicht, ob die UN sagt, vielleicht sind die Leute in der Wahlkabine entspannter, wenn sie keine Knarre im Nacken haben, das weiß ich nicht. Und da gibt es noch so mehrere Dinge und da haben natürlich viele Leute, unter anderem natürlich André Melnik zuvorderst gesagt, fick dich. Eine undiplomatische Antwort, wie man sie von André Melnik nie erwartet hätte. Aber ich finde...
Der André Melnik war auch mal kurz davor, Leuten so Wasser ins Gesicht. Ja, einfach so, war hart, aber fair. Kommt ja, so ein grüner Schleim von oben
das,
so runter.
Das kommt eigentlich als, das kommt genau so, Jerry's, also eigentlich hat André Melnik grundsätzlich das Potenzial, aus jeder Talkshow, Maybrit Illner oder so, einfach Jerry Springer zu machen. Das, ja. Könnte theoretisch passieren, das stimmt. Ob wir den irgendwann auch nochmal wiedersehen, so als Kultbotschafter.
Ja,
jo, das ist Dschungel. Jetzt hier so in der DSCS-Jury, da haben wir irgendwie links, haben wir da die, was weiß ich, Loredana, da der Pedro, der ist auch super und Pedro. Hier der André, der Kultbotschafter.
Also als Juror.
Ja, als Juror natürlich,
aber dann wär Bohlen ja plötzlich der Softe dann so.
Ja, stimmt. Leute, ihr sucht euch die falschen Titel aus, hätte er mal gesagt.
Ich habe übrigens Bonnie die Liste Tyler. Da jetzt. Bitte? Ich habe die Liste jetzt da.
Von oh, geil. Oh.
Favoritenliste von Professor Dr. Michael.
Ja, kennen wir ja alle.
Ja. Nummer 1. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen. Ja. Alexander Nawalny,
Ilton.
Sehr gut.
Ich denke auch. Einfach mal so.
Svetlana,
einmal Vorschlag.
Entschuldigung,
Bester von Ailton.
Ja. Ella Michailova.
Also ich merke schon, um welchen Konflikt es hier vorrangig
könnte. Pojanokova.
Nee, aber ich finde natürlich beim Friedensnobelpreis ist es ja durchaus richtig, Menschen auszuzeichnen, die nun wirklich Leib und Leben riskiert haben, um sich für den Frieden einzusetzen. Ich weiß nicht, wie es um solche Listen bestellt ist, aber man könnte natürlich theoretisch auch im Kollektiv zum Beispiel die iranischen Frauen nominieren, die ja gerade rund um Teheran wirklich Sensationelles leisten und versuchen, die Regime zu stürzen und da natürlich auch jedwede Form der Unterstützung verdient haben. Wir hoffen natürlich, dass es im Iran tatsächlich zu diesem Weltereignis kommen könnte. Also ich vermag die Chancen nicht zu beurteilen, da müssen wir echt nochmal mit Nathalie Amiri sprechen, aber es ist ja schon wirklich einiges im Gange. Wir haben es aber halt eben auch in Weißrussland gesehen, vor 2 Jahren in Belarus. Das ist ja auch wieder bis zu einem gewissen Grad abgeebbt und man hofft immer, dass es diesen einen Dominostein gibt, der dann alles zum Kippen bringt. Und,
in Minsk ist es doch geradezu komplett abgeebbt.
Ja, das wirkt halt eben so. Ne? Ja. Also man hat jetzt nicht den Eindruck, dass da jetzt noch etwas passiert. Und in Teheran, also wenn man sich mit Menschen unterhält, die dort entweder leben, also die natürlich dann Botschaften aussenden zu den Menschen nach Deutschland, da hat man schon das Gefühl, dass da etwas entsteht, was anders ist als noch 2009 oder 2017 gab es auch mal Studentenproteste. Also das muss man, glaube ich, mal intensiv verfolgen. Und es gibt ja,
es gibt den
Vorwurf, dass die Medien sich zu wenig darauf konzentrieren würden. Ich würde diesen Vorwurf auch teilen, weil ich wirklich der Ansicht bin, dass dort gerade Historisches geschieht, etwas Ungewöhnliches, was aber eingedenk dessen, dass wir ja nie in der Lage sind, Themen gleichzeitig mit derselben Intensität zu betrachten, das natürlich immer ein bisschen schnell in den Hintergrund rückt. Seit 3 Wochen geht das Ganze jetzt so.
Vor allem in solchen Situationen sieht man dann ja auch, wir beide sind ja auch sehr große Kritiker oftmals der Plattform Twitter.
Ja.
Und in solchen Situationen siehst du es aber, wenn andere nicht genug berichten, wie wichtig dann so eine Plattform wie Twitter sein kann, ne? Um einfach so ein Brennglas, da sind wir wieder zu sein, in diese Region.
Und du stellst auch fest, dass diverse Menschen, die in den Medien tätig sind, die ihre Instagram-Accounts oder Twitter-Accounts immer wieder mal nutzen, um auf solche Dinge aufmerksam zu machen und dann manchmal das Gefühl haben, ach, jetzt mache ich das auch, aber was bringt es eigentlich und so. Und dann stellen sie doch fest, weil sie diese Botschaften erhalten, dass es für Menschen im Iran, in der Islamischen Republik Iran, denn das ist sie ja noch, dass es für Menschen extrem wichtig ist, dass dass sie spüren, dass sie im Westen gehört und gesehen werden. Genauso gibt es ja eine ganz, ganz große persische Community in Deutschland, die ihrerseits auch unglaublich glücklich sind, wenn sie merken, dass Vertreter und Vertreterinnen des Westens, auch der Popkultur, der Öffentlichkeit, das immer wieder teilen, das immer wieder machen. Da kann es einen zu viel gar nicht geben, weil es natürlich immer darum geht, die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Und ich glaube, speziell in Afghanistan weiß man ganz genau, wie das auch laufen kann, wenn Interesse an einer Situation wieder vollends abebbt. Und wenn der Lichtkegel, der Scheinwerfer erstmal weg ist aus einer Region, dann ist es natürlich nicht so, dass die Dinge sich zum Positiven verändern, sondern zum Negativen.
Das hat mich traurig gemacht.
Lufthansa verbannt aktive AirTags aus Gepäckstücken. Das berichtet der Standard. Der deutsche Luftfahrtkonzern sieht keinen Unterschied zu Geräten wie Smartphones und Laptops und weist seine Passagiere an, Geräte wie AirTags während des Fluges zu deaktivieren. Ja, da gab es dann wirklich auch so Bordansagen, die sagen, sowas wollen wir hier an Bord nicht sehen. Also ich weiß nicht, ob sie in den letzten Wochen und Monaten mal geflogen sind, aber ich sag mal so, also...
Das du musst doch jetzt aber erstmal Markus Lanz-mäßig erklären, was AirTags sind.
Eigentlich schon.
Ach Markus so. Lanz sagt doch auch immer so, erklären Sie uns alten Leuten nochmal Facebook.
Ich weiß nicht genau, was das ist. Was ist das noch, was ist das nochmal gleich? Ja, ne, das ist also, sie sind ja wirklich im Sommer, glaube ich, mehr Koffer verschwunden als, weiß ich nicht, also Oppositionelle.
Oder Tennisspielerinnen in China.
Oder ja, aber ich hatte ja selber das Problem, ich bin mit der Lufthansa geflogen, der Koffer ist halt einfach weg. Er ist weg.
Ja.
So, und dann hast du ja von ganz vielen Leuten die Tipps gekriegt, die sagen, naja, dann packst du halt so AirTags.
So ein AirTag, der sich dann mit dem iPhone verbindet, und dann kannst du sehen, wo das ist.
Genau.
Und das ist jetzt verboten.
Das ist jetzt verboten, weil solche Geräte sollst du ja auch nicht im Koffer haben. So. Übrigens hatte ich das bei dem Koffer, der mir verschwunden ist bei der Lufthansa, da hatte ich auch meine komplette Technik drin. MacBook, iPad, alles drin, alles
auch
im Koffer.
Clever, auch clever, in den Koffer
nur
zu tun.
In den Koffer, war super schlau von mir, in den Koffer getan, weg, nur kein AirTag drin. Also kannst du nicht ordnen. Ich denke ja immer darüber nach, ich weiß nicht, wie du es siehst, Johannes, ich denke ja immer darüber nach, mir so AirTags in die Kleidung meiner Tochter zu nähen. Ja. Wir haben viele Eltern hier, oder? Also sagen Sie mal ganz ehrlich, wer von Ihnen hat schon mal darüber nachgedacht, das Kind heimlich zu chippen? Also,
ja, aber es ist doch mit
also Impfung
schon passiert.
Impfung rein, dann ist das ja schon. Ne? Nach allem, was ich gelesen habe in der Telegram-Gruppe. Ist das so, ne? Ist das so? Mit welcher Impfung ist der Chip dabei? Was ist er, die vierte, fünfte?
Astra.
Also, kann ich nur
wir haben das halt nicht geschnallt und wir haben ihm so einen fetten AirTag unter die Haut gepackt einfach. Ich glaube, ist in Ordnung.
Also nee, davor kann ich schon warnen.
Ja. Da kann ich nur vorwarnen. Also da mit den Chips, da ab. Nein. Wirklich, also ich habe das schon mal drüber. Also mit dem Koffer, den habe ich jetzt als verloren für mich. Der ist jetzt halt einfach, der ist jetzt weg. Aber ich habe wirklich immer schon mal gedacht, wenn das, wir können das ja gerne vorziehen. Also Johannes ist auf die, also wie soll ich das jetzt erklären?
Und was kommt denn jetzt?
Ja, also Johannes hat eine Idee gehabt, die hat in Deutschland noch nie in den letzten 3 Jahren jemand gehabt. Und zwar sagte er, pass auf, ich kenne noch 2 Männer, wir machen einen Podcast.
Ein Wahnsinn.
Ja. So, und dieser Podcast heißt Zuckerbrot und Kneipe. Aber in diesem Podcast geht es eben nicht um das, was wir sonst so besprechen, sondern worum geht's?
Du meinst einfach Quatsch labern und rumsitzen.
Richtig.
Schon, aber unser ist ein Papa-Podcast. Also bei uns geht es eben um so Papa-Themen, ne? So einschlafen und sowas. Aber jetzt nicht so ratgebermäßig, sondern natürlich irgendwie, man trinkt ein Bier und tauscht sich aus. Wir sind eben 3 Väter, einer hat 4 Töchter und einer hat...
4 Töchter?
Ja, ich weiß.
Gottes Willen.
Und der Schauspieler, der dreht auch noch ein halbes Jahr immer in Österreich.
Bushido, oder mit dem machst du den Podcast?
Ja. Bushido ist immer so schlecht zu erreichen.
Bitte nicht.
Den
bitte
schalten wir manchmal zu von einem unbekannten Ort.
Bitte nicht in Florida arbeiten, da geht immer noch Hurricane Ian und der Wendler um. Also es kann immer gut sein.
Stimmt, der Wendler, ey, von dem habe ich ewig nichts gehört, ne? Ach, den laden wir sicher mal hier ein, oder?
Ja, du, wer weiß. Ne?
Ja.
Mal gucken, wie das so gästetechnisch läuft in den nächsten Jahren. Vielleicht ist der Wendler irgendwann ja auch rehabilitiert.
Das kann natürlich sein.
Tritt für die AfD an.
Man kann in Hand mit Xavier dann reinmarschieren oder sowas.
So, ja. Ich bin ja auch Vater, das habe ich ja gerade gesagt. Und es gibt ja schon eine ganze Menge Dinge, die es da so zu besprechen gibt. Also,
ja, total. Es gibt wirklich überraschend viele Themen. Eigentlich haben wir gedacht, wir machen das kurz, aber irgendwie kommt ständig eine neue Folge und dann stellen wir das jetzt auch demnächst mal raus, ab, ich glaube, 20. Oktober. Und es gibt da einfach sehr viele Themen, eins nach dem anderen. Ich meine, wir haben teilweise eben Kids, die sind noch sehr klein. klein, teilweise sind die schon 17 und wenn es da noch um Einschlafen geht, dann geht es da schon ums Kiffen.
Ja. Und, das Beischlafen, ist, Einschlafen und Beischlafen.
Das, das hast du Gott sei Dank gesagt, nicht ich, ja. Aber das ist eben ganz, ganz lustig, das auch in einer Folge dann zu besprechen, weil wir eben als Väter an total unterschiedlichen Punkten im Leben sind und ja, macht viel Spaß und wird jetzt eben passieren.
Meine Tochter ist 7 und die sitzt dann neben mir auf dem Beifahrersitz und zerstört mir meinen Spotify-Algorithmus und nebenbei Gott, ja. Guckt sie sich fürchterlich, ne? Du hast dann irgendwie vorher, hattest du irgendwie Drake gehört, The National, plötzlich kommt da irgendwie so eine K-Pop-Band und dann hast du
Aber Drake und The National kam von ihr, musst du dazu sagen. Ja, natürlich.
Aber sie zerstört alles. Natürlich. Die zerstört alles.
Ja. Ich hab da
mein Verdammtes in dem K-Pop Alter geht's ja noch. Ich meine, davor ist dann noch das Farbenlied und die Räder vom Bus und so. Ne?
Also ja,
da wird sich direkt am Steuer erschießen.
Ich habe meiner Tochter direkt gesagt, du machst sofort Leila an, ich brech den Unterarm. So, was so ein guter Vater so sagt halt. Ne?
Ungefähr so eine Stimme, man muss sagen, ungefähr so eine Stimme hat deine Tochter, wirklich.
Wie bitte Wackel hören. So.
Wir gucken jetzt Winnetou, aber die unkommentierte Fassung. Dass ja klar ist.
Um Gottes Willen. Ist das, oh. Nein, und meine Tochter hatte dann hatte mein Smartphone in der Hand und flippte dann erst so durch die Fotos und dann kam sie so in den WhatsApp-Chat und guckte sich so Nachrichten an und guckte oh, und shit. Dann guckte, sie ist 7, ja, gerade 7 geworden, guckte mich an, guckte an mir hoch und sagte, keine Sorge, ich kann noch nicht lesen. Fantastisch. Fantastisch. Oh, fantastisch. Und dann sagte sie aber, und dann lachte sie so, ja, aber bald kann ich das. Und dann klaue ich dir nachts dein Handy und dann lese ich alle deine Nachrichten.
Ich wollte gerade sagen,
das, ja, ist toll.
Das hat so eine Mischung aus so süß und Michael Corleone. So.
Ja, ja.
Es wäre doch schade, wenn ich diese Nachrichten weiterleiten, ja, würde. Ich hätte gerne noch ein Hanuta und meine, genau, Freundin auch.
Genau.
Ich mache dir jetzt ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst.
Und weißt du, ab da hast du dann nur noch so ein Nokia 6210. Nee, nee, ich, ja, also Detox, ich will nur noch telefonieren. So, ja, ja.
Genau. Wäre doch schade, wenn wir nicht noch eine Folge Pepper Woods gucken. Ja. Obwohl, aber nee, Pepper Woods ist, ich habe ja, ja kein Pepper. Kind. Was guckt man denn so? Also wie alt ist dein Kind, wenn ich fragen darf?
In 9, der guckt nur noch Fußball.
Fußball? Mhm. Wie alt nochmal?
Ja, 7.
Immer also noch. Und was gucken die jetzt so?
Die gucken jetzt also mittlerweile so Sitcom-Zeugs irgendwie. Ja. Ne, Friedhof der Kuscheltiere. Nein.
Squid Game. Naked Attraction.
Naked Attraction. Ich gucke mit
Human Centipede.
Temptation Island VIP.
Hammer.
Da kann ich mir die Aufklärung sparen. Papa, was machen die denn da? Ja,
das ist, guck halt hin.
Ja. Aber es ist wirklich.
Das da.
Aber es ist wirklich. Es ist
Naked Attraction Kids.
Aber das, also.
Super.
Oh, es ist die Hälfte, ne?
Aber es ist
muss in die erste Hälfte. Wie kriegen wir das noch irgendwie in die erste Hälfte reingeschoben?
Ja, ne, da bleibt schön alles drin. Da kriegen wir alles rein.
Ich muss dem ZDF-Intendanten kurz sorry ist sagen. Geil. Sorry, Herr Himmler.
Du beendest heute deine Fernsehkarriere. Ich find's top. Und ich bin live dabei.
Aber es ist
wirklich. Ich geh zu Reichelt. Jetzt reicht's.
Gott, Achtung, Reichelt. Ey. Das ist auch wirklich, was man, dass er da in dem Keller, wo er hockt, dass er da auch so einen guten Empfang hat, ne? Toll. Ist ja wirklich. Wo selbst die Bild-Zeitungsredakteure sagen, also das ist wirklich völlig abstrus.
Wo ist der denn? Wo sitzt der denn da?
Ich habe wirklich keine. Ist der nicht irgendwie so ein Günstling von so einem Schweizer Millionär oder so irgendwie? Oder ich glaube, der ist so ein Typ, der irgendwie aus Koblenz kommt, was natürlich grundsätzlich schon mal ein Krisensymptom ist. Der hat ja irgendwie so einen Millionär, der kommt, glaube ich, irgendwie aus dem Bereich Koblenz oder so. Und der hat gesagt, mir gefällt, was du machst.
Hatte Mark Medlock nicht auch sowas?
Ich glaube, kann
oder auch Sylt oder so?
Also der hatte glaube ich, einen Sugar Daddy. Das ist ein bisschen was anderes. Da, ja.
Also ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich eher mir einen Nachrichtenkanal von Mark Medlock angucken würde. Als von, das ist wieder so eine Nachrichtenscheiße, ihr Drecksäcke, das glaubt ihr gar nicht. Der Putin, der besitzt sich. Aber gut.
Endgültig zu weit gegangen.
Brite im Trainingsanzug vom Mont Blanc gerettet. 5 Minuten später wäre er gestorben. Das berichtet der Stern.
Warum ist das also lustig, weil er ein Brite ist? Ne?
Also warum steht der Brite im Trainingsanzug? Alle Briten haben Trainingsanzüge an, oder?
Ich meine, darüber wird zu reden sein.
Ja.
Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ich melde nur kurz, zu seinem Geburtstag wollte ein Brite den Mont Blanc besteigen. Ja. Nur im Trainingsanzug und mit Wanderstöcken ausgerüstet. Den Leichtsinn bezahlte er fast mit seinem Leben. So, italienische Medien berichten, dass Feder H. nur mit einem Trainingsanzug unterwegs war, als wäre er zu einer gewöhnlichen Wanderung aufgebrochen.
Das ist ein geiler Trottel.
Damit hatte sein Ausflug am Mont Blanc allerdings wenig zu tun. Die italienische Bergrettung barg ihn auf einer Höhe von 3.369 Meter. Ehrlicherweise, mein allererster Schock war, warum hatte er einen Trainingsanzug, warum war er nicht mit freiem Oberkörper da? Er ist doch Brite.
Er hat wahrscheinlich in irgendeinem Pub in seinen Geburtstag reingesoffen und hat gesagt, ich besteige Morgenberg. Haben die gesagt, nee, machst du nicht. Doch, mach ich.
Doch, das war ich. Das werdet ihr schon sehen.
Morgen mega früh gehe ich los. Nee, ja. Jetzt gehe ich los.
Ja. So, ja. Also auf jeden Fall eine mega Kneipengeschichte.
Oder ist er wirklich eine geile, glaubt gar nicht.
Er hat verloren im Pub oder irgendwie sowas. Ja.
Ja. Er sitzt irgendwo in Birmingham mit 3 Promille und erzählt so, ich bin mal auf dem Mont Blanc hoch. Nur im Trainingsanzug. Nehmen noch 4 Guinness.
Aber auch mit so einem geilen so einem Räusch-Trainingsanzug, mit dem ja, die ganzen Trainer so in den 90ern bei Hansa Rostock so am Rande. Du Arschloch!
Ja. Aber hier noch Taxofit.
Taxofit! So, ja, genau. So wie der späte Klaus Topmöller, der
da noch so Pins hier am Revier, ne?
Ja, sicher.
Ja, genau, natürlich.
Ja, hier in Köln kennt man das ja noch, ne? Peter Neururer, ja. Lorenz Günther Köstner,
ja.
Ne?
Funkel war doch zuletzt sogar noch.
Friedhelm Funkel, ja. Genau, der ist ja quasi der Mensch gewordene Trainingsanzug. Muss man einfach dazu sagen. Und dann ist er einfach im Yoga. So wie man, ich komme
ja, aus Kassel. Ja, was für eine Riesenidee. Ich meine, und jetzt ist er bei seinem Kumpel, hat vielleicht 4 Zehen weniger, aber ja. Sein Kumpel ist ja der totale König und kriegt in dem Pub wahrscheinlich für immer Freibier. Und wenn du ihn fragst, was wird, ja, Mann.
Aber auf manche ist natürlich auch einfach Verlass, wie irgendwie der eine Typ in der Türkei, ich glaube sogar, dass auch ein Brite war, der irgendwie besoffen irgendwann wach wurde. Dann hat er sich doch irgendwie beteiligt, weil er ist dann so eine Gruppe von Leuten reingekommen, da irgendwie im Dickicht, die alle so, der ist da mitgegangen und die haben irgendwen gesucht und gesucht und gesucht und er ist da mitgelaufen und hat dann auch noch einen Namen gerufen irgendwie, was weiß ich, Frank und der rief selber und dann haben sie irgendwann gesagt, was macht ihr eigentlich, ja wir suchen Frank, ja wen denn? Und dann hat er sich ein Foto, ach, da bin ja ich. Ja. Und noch besser. Ist einfach aber auch so über Stunden hinweg. Der war schon 2 Tage, war der schon vermisst. Und
dann hat auch schon um sich selbst geweint. Oh, Frank, komm zurück. Frank,
mein Gott, Frank.
Ich finde trotzdem den Gedanken geil, dass er so besoffen ist, dass er nach 2 Tagen erst aufwacht. Aber hey.
Aber der ist also wirklich fantastisch, ne? Ja. Du kriegst dann, das ist ja das Geile, wenn du so eine Geschichte hinter dir hast, dann verpasst dir deine Clique ja auch immer so einen Spitznamen. Irgendwie, was weiß ich, dann nennen sie dich ja wahrscheinlich ab sofort nur noch Messner. So, wo bleibt Monty. Der Messner?
Monty.
Monty.
Ja. Mont Blanc.
Ja, irgendwie Blanco oder sowas. Blanco, Monty. Ja. Wobei bei Reinhold Messner ist ja so die eigentliche Pointe in seinem Leben, ist ja wirklich, er hat alle 14 8000er bestiegen, hat jeden Berg K2 ohne Sauerstoff, Himalaya, was nicht alles, dann hat er ne, alle Zehen verloren. Und also der, das ist der Einzige, der diese Zehensandalen auch gar nicht, diese Zehenschuhe gar nicht tragen darf. Der ist dann im Laden da. Dabei.
Die knicken dann so ab.
Die knicken so ab. Die haben so
wie wenn's das ist wie so, so große Gummihandschuhe beim Spielen.
Ja. Wie als O.J. Simpson diese Handschuhe. Ja.
Oh Gott.
Ich komm nicht rein.
If they don't fit, you must quit. Und genauso. Und genauso.
Stecken Sie doch mal die Zehen hier durch.
Und, aber was für eine Vorstellung. Reinhold Messner kommt in diesen Schuhladen und will dann diese Gummizehenschuhe. Und der Verkäufer sagt.
Nee.
Irgendwas stimmt, das sieht nicht aus. Sieht ja, weil du hast immer so diese Zehen, die einfach so abknicken so vorne.
Wie diese aufblasbaren Figuren vor so einem Autohaus. bei der EM 2000.
So. Du sagst, tut mir leid, aber das sieht nicht da irgend. Also ich weiß nicht, aber das sieht irgendwie nicht aus. Die, vor allen Dingen, weil die sehen ja sonst so geil aus.
Mega, ja.
Die sehen ja sonst richtig geil aus. Und jetzt, also irgendwas.
Wenn man,
gehen Sie mal ein paar Meter damit so. Ja, das ist, weiß ich, ist echt scheiße. Also auch zu dem Sakko.
Besitzt jemand solche Schuhe? Heißen die Schuhe?
War ja schon irgendwie, ne? Oder?
Hat jemand so
Edelkrocks-Schuhe? Fingerkrocks
nee, heißen keiner. Die, ne?
Früher bei Al Bundy hießen die Gottesschuh.
Ja,
ich hoffe, dass ihr euch an die Folge erinnert.
Nee.
Eigentlich hat Al Bundy das erfunden. Er hat das in den 80ern schon erfunden.
Oh, Al Bundy, stimmt. Schrecklich in der Familie.
In seinem Schuhladen verkauft. Die wollte niemand haben. Und das hätte uns allen ein Warnzeichen sein sollen. Aber nein, irgendwann in den Nullerjahren kam jemand und hat die Barfußschuhe erfunden.
Barfußschuhe, ja. Genau so heißen.
Oh, ja, achso, sind das die Barfußschuhe?
Das sind die Barfußschuhe, ja. Die heißen doch irgendwie. Wenn ich die Marke jetzt nenne, kriege ich aus Versehen
die welche. Die Geste ist einfach auch so total geil, ne? Diese.
Es ist so ein bisschen so eine Grabbelgeste, die also ganz ja. Unangenehm.
Oder wie Reinhold Messner machen würde, so.
Aber ob du dann...
Das ist für die Podcast-Hörerinnen und Hörer jetzt so...
Ja, halt. Das stimmt. Ja. Sie müssen sich, ja. Meine Damen und Herren, sie müssen sich einfach vieles vorstellen.
Da muss hier man dabei gewesen
hier
sein.
Da muss man dabei gewesen sein. Hier wird gerade sehr viel mit den Fingern gewibbelt und sie sollen ja. Halt einfach die Zähne von Reinhold Messner darstellen, was ja eigentlich, also Science-Fiction, weil die gibt es ja gar nicht. Also auf jeden Fall...
Vielleicht sollten wir jedes Mal so ein Geräusch machen.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
lieber Tommy Schmidt, was stimmt mit Ihnen nicht? Sie sind wie ein Softeisstand beim SPD-Fest. Jeder mag Sie. Podcast, Fernsehshow, Kolumnist. Sie sind präsenter als Wolfgang Bosbach. Dabei können Sie nicht einmal kochen.
Keine Ahnung.
Sie sind sagenhaft populär, der Elvis der Generation Handyhülle. Jeder Popstar hat ein dunkles Geheimnis. Was ist Ihres? Sie sind Arztsohn, eine glückliche Kindheit, kein Kopfnusspapa, keine Herzlosmutter. Aufgewachsen in Detmold, eine Fachwerkhölle, wo das höchste Haus knapp über den Gartenschuppen ragt. Ein Kind der Mittagsrudenrepublik. Derrick, Tennis, Jogurette. Wo sind die Brüche? Wo ist der Exzess? Die ganze Nation wartet darauf, dass Sie Julia Siegel ins Dirndl kotzen. Sie schulden uns den Absturz.
Das mache ich nie wieder.
Gaga-Autor züngelt mit Dschungelnatter. Wo sind Ihre Kanten? Wer hat sie entworfen? Luigi Colani? Die Tragik, so heißt es, ist der Treibstoff für die Kunst. Wenn das stimmt, sind Sie ein Golf mit leerem Tank. Und doch rollen Sie. Millionen wollen mitfahren. Doch vergessen Sie nicht, ein Ferrari ist zwar oft kaputt, aber wird er nicht auch gerade deshalb geliebt? Ja, wollen Sie uns bis ans Lebensende durchkernern? Freundlich, sauber, ein intellektueller Nichtraucherhaushalt. Wahrscheinlich benutzen Sie sogar Kondome. Ich mag Sie. Am Ende wollen wir doch alle nur heil in einer schönen Fahrgemeinschaft nach Hause kommen. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen. Wir müssen jetzt nach Hause. Wir müssen diesen Podcast noch ausspielen. Dankeschön. Vielen Dank, Köln. Sie waren wundervoll. Vielen Dank. Kommen Sie wieder. Dankeschön. Vielen Dank an Tommy Schmidt. Vielen Dank an Johannes Strate. Vielen Dank an Andreas Lopp.
Vielen Dank, Micky Beisenherz.
Dankeschön.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!